Auferstehung. Ein Wort, das wir auch immer wieder mal im allgemeinen Sprachgebrauch benutzen. Ein Gedanke, den wir immer wieder mal gebrauchen, wenn wir jetzt beispielsweise rausschauen, wir sagen, der Frühling oder die Natur aufersteht, sie blüht wieder. Wenn jemand ganz krank geworden ist und man den Eindruck hat, es geht zu Ende und dann wird ein Mensch wieder plötzlich ganz gesund, dann sagen wir, er ist wie auferstanden. Oder beispielsweise ein Verein wird schwach, dass man meint, da kommt nichts mehr. Und dann wird er plötzlich wieder stark, wird Nummer eins, dann sagen wir, er ist wieder auferstanden. Wir gebrauchen dieses Wort immer wieder mal, dass etwas aufersteht. Aber nie in dem Sinne, dass wir tatsächlich glauben, dass dort etwas tot gewesen ist. In diesem Zusammenhang ist dieses Wort Auferstehung für uns nur ein Bild, ein Symbol. Aber wir sagen nie dadurch aus, dass etwas tatsächlich tot gewesen ist. Ein Mensch, der tot gewesen ist, wir kennen das nicht, der aufersteht nicht. In unserer Vorstellung, in unserer Fantasie, da kennen wir natürlich die Auferstehung. Da gibt es Sagen, Legenden. Da gibt es zum Beispiel die Sage vom Vogel Phönix, alte griechische Legende. Da ist ein Vogel, der verbrennt, der stirbt und aus der Asche ersteht er wieder neu auf. Aber wir sagen natürlich sofort, das ist Legende. Wir tun das sofort ab, weil in unserer Welt gibt es so etwas nicht, dass etwas ganz tot ist und aufersteht. Wir kennen das nicht. Wir machen diese Erfahrung nicht. Und der erste Gedanke, möchte ich kurz erwähnen, ist, Auferstehung ist nicht menschlich. Auferstehung ist nicht menschlich, weil das so absolut nicht in unser irdisches Dasein passt. Wir kennen das nicht. Wir stehen so oft am Grab eines lieben Verstorbenen und wir wünschten uns natürlich sehnsüchtig, dass dieser Mensch in den nächsten Augenblicken wieder aufersteht. Aber es brennt sich tief in uns ein und es scheint so, der Tod ist endgültig. Es ist vorbei. Da gibt es nichts mehr. Wir kennen das nicht, dass dort ein paar Tage später wieder jemand auferstanden ist. Es ist so gar nicht unsere Welt, die Auferstehung. Die Bibel gebraucht das Wort Auferstehung auch, aber immer im Zusammenhang oder in diesem Zusammenhang, dass dort etwas absolut tot gewesen ist. Wo nicht nur etwas zurückgegangen ist, weniger geworden ist, sondern tot, wirklich tot. In den Evangelien wird Jesu Tod ganz genau dokumentiert. Es waren nicht irgendwelche fragwürdigen Ärzte oder parteiische Ärzte, die den Tod Jesu festgestellt haben und in Wirklichkeit war er vielleicht gar nicht tot, sondern es waren feindliche Soldaten, die am Tod Jesu Interesse hatten. Sie stellen fest, Jesus ist tatsächlich tot. Jesus ist tot. Wenn heute jemand sagen würde, du, da ist jemand auferstanden, dann sagen wir natürlich sofort, du, das kann ich nicht sein, das kann nicht sein. Ich glaube das nicht. Es kommt sofort Zweifel in uns auf, dass sowas gibt es nicht. Da kann nicht jemand auferstehen. Ganz genauso ging es auch den Jüngern und den nahestehenden Jesu. Als Jesus gestorben ist, dann haben die Jünger Angst und sie wissen gar nicht, was ist jetzt, was soll passieren, wie soll es weitergehen. Und dann kommen die Frauen angelaufen und sagen, Jesus ist auferstanden. Wie reagieren die Jünger? Es heißt in Lukas 24, Vers 11, und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Luther 12 übersetzt, und es deuchte sie ihre Worte eben, als wären es Märlein, als wären es Märchen, leere Worte. Sie kommen, sagen etwas, das kann nicht sein, sowas. Das ist Geschwätz, hört auf davon zu reden. Sowas gibt es gar nicht. Das ist nicht unsere Welt, das ist nicht unsere Wirklichkeit. Jesus ist tot, es gibt keine Auferstehung. Absolute Märchen, das geht nicht. Menschen können nicht vom Toten auferstehen. Das ist jedem klar. Und die Jünger, die Reaktion der Jünger ist so absolut typisch menschlich. Wir würden nicht anders reagieren. Wir reagieren genauso. Wir gehen heute genauso auf die Straße, sagen, Jesus ist auferstanden, und Menschen sagen, das ist Geschwätz. Hört auf, davon zu reden. Sowas gibt es nicht. Das ist nicht das, was wir erleben. Das ist nicht das, was wir kennen, was wir erfahren. Die Auferstehung ist nicht, was in unsere durch Naturgesetz geprägte materialistische Welt passt. Sowas erleben wir nicht. Als Jesus nach Bethanien kommt, ist Lazarus, sein Freund, bereits tot und beerdigt. Für die Leute war es absolut klar, Lazarus ist tot. Er ist beerdigt. Da gibt es auch keinen Zweifel an seinem Tod. Und Jesus kommt und will Lazarus auferwecken, und die Leute sagen, nein, bitte nicht, hör auf, das geht nicht. Der riecht schon, und das passt einfach nicht. Und sie zeigen dadurch einfach Jesus, es gibt keine Auferstehung. Ein ganz anderes Beispiel, das sicherlich auch repräsentativ für die Menschen damals, für uns heute ist, ist Thomas. Wir lesen aus Johannes Kapitel 20 über Thomas. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölfen, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hände in seine Seiten lege, kann ich es nicht glauben. Würden wir es anders formulieren? Auch wenn es scheint, dass Thomas hier der Einzige ist, so ist er, denke ich, doch repräsentativ, auch für die Jünger damals, die das alle für Geschwätz hielten, die alle gesagt haben, das kann nicht sein. Zusammenfassend kann man sagen, dass keiner, wirklich ausnahmslos keiner damals der Nahestehenden, auch der Jünger, daran geglaubt hätten oder geglaubt haben, dass Jesus auch verstehen würde, dass sowas überhaupt möglich ist. Warum nicht? Weil die Auferstehung nicht menschlich ist, nicht von Menschen herbeigeführt werden kann, nicht von Menschen verursacht werden kann, nicht durch Menschen begünstigt werden kann oder angestoßen werden kann, gar nichts. Auferstehung ist nicht menschlich. Das heißt, ein Komplott der Jünger wäre absolut ausgeschlossen. Die Jünger wären nicht mal auf die Idee gekommen, dass Jesus auferstehen würde. Sie sind nicht mal auf die Idee gekommen. Sie wären auch nicht mal auf die Idee gekommen, Jesu Leichnam zu stehlen und das als Auferstehung zu proklamieren, weil das wäre völlig widersinnig. So was macht man nicht. Wer wird uns glauben? Das glaubt kein Mensch. Obwohl Jesus ihnen dreimal ganz explizit vorhergesagt hat, ich werde auferstehen, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Sowas gibt es nicht. Die Auferstehung ist nicht menschlich. Für uns, wir machen diese Erfahrung nicht. Wenn die Auferstehung also nicht menschlich ist, so gar nicht in unsere Welt passt, warum feiern Millionen von Menschen heute das Auferstehungsfest? Warum haben wir heute 6-mal zum Eingang des Gottesdienstes gerufen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, um uns das selbst einzureden? Warum besingen wir die Auferstehung? Warum erzählen wir? Warum sind wir so überzeugt von der Auferstehung? Das ist der zweite Gedanke, weil wir mit den vielen Millionen Menschen heute, die auch die Auferstehung Jesu feiern, glauben, dass Auferstehung göttlich ist. Auferstehung ist göttlich. Das ist nicht unsere Welt, das ist Gottes Welt. Die Auferstehung kommt aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Dimension. Es gibt jemanden, der die Macht über den Tod hat. Nur weil die Auferstehung nicht menschlich ist, neigen wir Menschen dazu, Auferstehung komplett auszuschließen, gar nicht davon auszugehen, dass es möglich ist. Als Jesus vor Maria und Martha stand und sie daran zweifelten, dass Jesus an Ort und Stelle Lazarus auferwecken kann, da sagt Jesus zu ihnen, Johannes 11, 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jesus steht als Person vor Maria und Martha und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich in Person. Als Jesus ihnen das sagt, da sagen Maria und Martha, ja, ich weiß, irgendwann mal wird es eine Auferstehung geben. Irgendwann mal, irgendwie so abstrakt, so in ferner Zukunft, so nicht greifbar. Und Jesus sagt, nein, hier und jetzt bin ich die Auferstehung, in Person. Ich stehe vor dir und ich bin die Auferstehung. Ist doch eigentlich nicht schwer zu verstehen, oder? Wenn Jesus die Auferstehung ist, dann können wir sie nicht auch sein. Wenn Juri Juri ist, dann ist er Juri, ich bin nicht Juri. Genauso ist Jesus in Person die Auferstehung. Wir sind nicht die Auferstehung. Jesus ist die Auferstehung. Die Auferstehung kommt aus einer ganz anderen Welt, wo nicht Naturgesetze gelten, wo ganz andere Mächte und Prinzipien gelten und herrschen. Und damit wir überhaupt den Hauch einer Ahnung haben, was für eine Welt das ist, was für eine Macht Jesus hat, sehen wir immer wieder in der Bibel an einigen Stellen, wie so durch ein kleines Fenster in den Himmel hinein. Da ist der Jüngling zu nahen. Ein junger Mann stirbt und der Zug geht an Jesus vorbei. Jesus auferweckt ihn. Da ist Lazarus, der stirbt. Jesus auferweckt ihn. Da ist Jesus selber, der aufersteht. Und wir sehen an diesen wenigen Beispielen, wie durch ein Fenster in den Himmel hinein, da ist eine ganz andere Welt. Da ist eine ganz andere Macht, die in unsere Wirklichkeit hineingreift. Da ist eine ganz andere Wirklichkeit und sie ist real. Sie ist da. Und dieser Einblick in die Welt, sie ist wichtig, damit wir erkennen, worum es überhaupt geht. Im Kern wäre der christliche Glaube unsinnig und wir könnten alle nach Hause gehen, wenn die Auferstehung nicht real wäre. Dann würde der ganze Heilsplan Gottes nicht funktionieren. Warum nicht? Dann gäbe es kein Ziel mit den Menschen. Weil Menschen sterben und dann sind sie tot. Es gibt keine Auferstehung. Menschen sind nicht da. Gott schafft nicht Totes, sondern unser Gott schafft Leben. Und er sagt, ich werde die Menschen auferwecken, sie werden auferstehen. Und es zeigt uns, dass Gott auch nach unserem Tod einen Plan mit uns hat. Dass es dann weitergeht. Wenn Menschen nicht auferstehen, warum brauchen wir eine Versöhnung mit Gott? Warum Stellvertretung? Warum brauchen wir überhaupt dieses Gerede vom ewigen Leben? Dann wäre das unsinnig. Dann könnten wir wirklich einpacken und nach Hause gehen. Die Auferstehung zeigt uns, dass Gott mit uns einen Plan hat, auch nach unserem physischen Tod. Vielleicht kann man das so formulieren. Die Auferstehung ist das deutlichste Zeichen, dass Gott uns unendlich liebt, weil er die Ewigkeit mit dir und mit mir verbringen will. Die ganze Ewigkeit. Er will dich, wenn du Jesus im Herzen hast, auferwecken und die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. Wir Menschen, wir würden vielleicht oftmals den einen oder anderen ewig ruhen lassen. Das sind wir Menschen, aber nicht Gott. Er sagt, alle, die mich aufnehmen, die werden auferstehen und sie werden ewig leben. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Ist das nicht etwas, was uns bewegen, beschäftigen und motivieren soll und antreiben soll? Wenn also die Auferstehung außerhalb unseres menschlichen Machbaren ist, so gar nicht in unsere Wirklichkeit scheint zu passen, das heißt, die Auferstehung, sie kommt von Gott, sie kommt aus einer ganz anderen Welt, sie greift in unsere Welt hinein. Wie wirkt dann die Auferstehung auf uns Menschen, wenn wir uns eingehend mit der Auferstehung befassen? Das ist unser dritter Gedanke. Wie wirkt Auferstehung, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns darauf einlassen? Wenn wir das nicht sofort abtun und sagen, sowas gibt es nicht, die Erfahrung mache ich nicht, ich will damit nichts zu tun haben, sondern wenn wir nur uns ein bisschen Zeit geben und die Auferstehungsgeschichte lesen und versuchen zu verstehen, was ist dort passiert, was bewirkt das in uns? Was hat das in mir persönlich bewirkt? Das zeigen uns Menschen, das ist unser dritter Gedanke, wie die Auferstehungsbotschaft wirkt. Das zeigen uns Menschen, die als Erste oder die realisiert haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass es eine Wirklichkeit ist, dass es eine Realität ist. Vor Jesu Kreuzigung war kein einziger der Jünger bereit, für Jesus zu sterben. Warum auch? Warum dieses kurze Leben, weil mehr hast du nicht, für etwas wegzugeben und danach hast du nichts mehr davon. Warum sollte ich mein Leben dann für jemanden geben? Obwohl Petrus, der auch repräsentativ für alles steht, sagt, ich gehe bis in den Tod, so sehen wir, die Jünger haben alle Angst. Warum auch mein Leben zu geben? Weil danach ist Tod, danach ist alles aus. Er versichert laut, dass er für Jesus sterben wird und das haben auch die anderen Jünger gesagt. Aber sie tun es letzten Endes doch nicht. Das heißt, da fehlt eine gewisse Überzeugung. Da fehlt ein gewisser Blick für die Realität, die da ist. Und diese Realität, diesen Blick bekommen sie, als sie Jesus tatsächlich sehen, der auferstanden ist. Und sie verstehen plötzlich, es geht nach dem Tod weiter. Da gibt es noch eine andere Realität. Und wir merken plötzlich, dass diese furchtsamen Menschen bereit sind, ihr ganzes Leben zu geben, weil sie wissen, danach geht es weiter. Es gibt die Auferstehung. Das ist eine Realität, die da ist. Und wir sehen das bis heute an unzählig Millionen von Menschen, die diese Realität erkannt haben und sagen, nach dem Tod ist nicht alles aus. Es gibt eine Auferstehung, weil Jesus auferstanden ist. Und dann kommt das ewige Leben, die ewige Herrlichkeit. Und diese Auferstehung gibt ihnen die Kraft, gibt ihnen die Motivation, gibt ihnen eine ganz neue Identität. Sie denken plötzlich ganz anders, sie handeln plötzlich ganz anders, weil sie erfahren haben, Jesus lebt. Und daran ist auch unsere Auferstehung geknüpft. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir auf die Realität, die uns umgibt, die Wirklichkeit, reagieren. Wir sehen unsere Wirklichkeit, wie sie ist, und wir reagieren darauf. Wenn ich beispielsweise jetzt in der Wüste bin, dann ist das meine Realität, sie umgibt mich. Da ist nur Sand und Trockenheit. Was tue ich also? Ich reagiere, ich suche eventuell Wasser. Ich reagiere auf die Wirklichkeit, auf das, was da ist. Jetzt sehen wir aber, dass die Auferstehung auch eine Wirklichkeit ist, eine Realität ist. Wie reagieren wir darauf? Was tut es mit uns? Verändert es uns Menschen, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Grund, eine Überzeugung, eine Kraft in uns, dass wir für Jesus da sind, dass wir für Jesus leben wollen? Es ist nicht nur ein Gedanke, es ist nicht nur, dass wir uns einreden, es ist nicht eine Einbildung, sondern es ist eine Kraft. Und das wäre fatal, wenn ich in so einer Wüstensituation sage, ja, die Wirklichkeit ist gar nicht real, ich ignoriere sie. Wir sehen also die Tatsache, dass die Tatsache der Auferstehung Menschen verändern kann. Wenn Menschen die Auferstehung als Realität erkennen, dann sind sie nicht mehr die gleichen wie vorher. Das haben wir an der Kindergeschichte gehört, Emmausjüngern. Sie gehen in eine Richtung geknickt, ohne Hoffnung, voller Angst. Es ist alles aus, es macht alles keinen Sinn mehr. Plötzlich begegnet ihnen Jesus und 180 Grad kehrt, nicht nur äußerlich, nicht nur geografisch, sondern auch im Herzen, dass da plötzlich eine Veränderung geschieht und sie laufen und sie müssen das allen sagen, weil sie die Wirklichkeit, die Realität erkannt haben. Es ist wirklich da. Jesus ist wirklich da, er ist auferstanden. Wir sehen das bei Petrus, bei Johannes, bei Paulus, die alle die Wirklichkeit erkannt haben. Jesus ist auferstanden. Das verändert ihr Leben dermaßen, dass es keine andere Option gibt für sie, als nur für Jesus zu leben. Das ist meine Wirklichkeit, das ist meine Realität und ich möchte für diesen Jesus leben. Ich möchte ihm alles geben, das ist ihr Selbstverständnis. Sie haben erkannt, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen. Es gibt einen Vater im Himmel, der uns unendlich liebt. Das hat er uns im Tod Jesu gezeigt, in der Auferstehung gezeigt. Er möchte ewig mit uns zusammen sein. Eine größere Liebe gibt es nicht. Wenn Menschen sich darauf einlassen, und ich möchte hier wirklich jeden einladen, der vielleicht diese Realität noch verdrängt, nicht erkannt hat oder sie vor sich herschiebt, lass dich darauf ein. Es gibt diese Realität, sie ist da. Erkenne sie. Beschäftige dich mit der Auferstehung Jesu und du wirst erkennen, es gibt mehr. Das gibt uns so einen Lichtblick in die Ewigkeit hinein. Das gibt uns überhaupt Grund und Kraft zum Leben. Ich möchte wirklich jeden einladen, tu das, nimm dir die Zeit, lies die Auferstehungsgeschichte. Es ist nicht nur etwas, was wir uns die Zeit vertreiben, sondern es ist tatsächlich die Wirklichkeit. Und ich wünschte wirklich, dass wir heute sagen können, sie hat mich verändert, sie verändert mich immer wieder und ich möchte immer wieder aus dieser Realität meine Kraft schöpfen. Weil das ist mein Grund, das ist eigentlich überhaupt meine Existenzgrund, warum ich lebe. Ich möchte für Jesus leben, weil er auferstanden ist. Amen.